durchexerziert. Was heißt es da? Die Schulden Griechenlands sind zu hoch. Zu hoch für wen? Zu hoch für welchen Zweck eigentlich? Sehen tut man das ganz banal daran, dass dieser Staat praktisch zahlungsunfähig ist und nur noch zahlungsfähig dadurch gehalten wird, dass er Kredit eben über diesen sogenannten Rettungsschirm bekommt. Und diese Zahlungsfähigkeit ist ja nicht vom Himmel, Unfähigkeit ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die kommt so zustande, wie das immer zustande kommt, wenn ein Schuldner zahlungsunfähig wird. Die Finanzmärkte, also diejenigen, die bislang Griechenland Kredit gegeben, Geld geliehen haben, sind nicht mehr bereit, diesen Kredit zu verlängern. Die Bezahlung von Zinsen und Forderungen mit neuen Krediten und der Vermarktung neuer Staatsanleihen zu finanzieren. Das ist ja das übliche Verfahren beim Kredit. Er wird fällig und er wird durch den Kreditgeber, wenn es eine gelungene Geschäftsbeziehung ist, verlängert, wird als Geschäftsbeziehung fortgeführt und der alte Kredit wird abgelöst und so haben beide Seiten weiterhin was von dem Verhältnis. Das ist ja auch vollkommen sachgerecht. Denn Banken, die Geld verleihen, wollen ja nicht ihr Geld zurück. Die wollen ja, dass es ausgeliehen bleibt und Ertrag abwirft. Dadurch ist es ja für sie Kapital, Geldvermögen. Die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands, das ist also als erstes mal festzuhalten, kommt darüber zustande, dass die Finanzmärkte entscheiden, Griechenland ihren Kredit zu entziehen. Sie sind selbst das Subjekt dieses Befunds, indem sie den Kredit verweigern oder aber dessen Kosten so hoch setzen, dass sie selbst nicht mehr daran glauben, dass Griechenland sie noch bezahlen kann, stellen sie praktisch die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands her. Daraus kann man schon mal einen ersten Schluss ziehen, für wen und für was eigentlich diese Schulden zu hoch sind. Zu hoch sind sie offenbar fürs Finanzkapital selbst, nämlich für dessen Rechnungen mit Sicherheit und Rendite seiner eigenen Geschäftsartikel. Was ist das für ein Urteil, dass das Finanzkapital da über die Kreditpapiere Griechenlands fällt? Und was kann man aus diesem Urteil nehmen über das politökonomische Verhältnis zwischen Staaten und Banken? Die Banken haben natürlich einen Grund dafür, dass sie Griechenland keinen Kredit mehr geben. Sie machen nämlich das, was sie bei ihren Schuldnern immer machen. Sie beurteilen die Kreditwürdigkeit dieses Landes und kommen zu dem Ergebnis bei dieser Beurteilung, die Kreditwürdigkeit, die sie diesem Land bisher eingeräumt haben, die ist nicht mehr vorhanden. Wie machen sie das? Auch wieder wie bei jedem Geschäftspartner, sie taxieren die Einnahmen und Ausgaben ihrer Schuldner. Beim Staat also Steueraufkommen und Wirtschaftswachstum auf der einen Seite, Kosten der Staatstätigkeit und aufgelaufene Verbindlichkeit auf der anderen Seite. Diese beiden Größen setzen sie ins Verhältnis und beurteilen dieses Verhältnis. Und das tun sie nicht einfach mit feststehenden Daten, sondern sie verlängern diese Befunde in die Zukunft, fragen sich also, wie werden sich die Einnahmen des Staates weiterentwickeln, wie werden sich die Ausgaben weiterentwickeln, wie wahrscheinlich ist es, dass Griechenland seine Schulden aus diesen Einnahmen- und Ausgabenverhältnis in Zukunft weiterhin zuverlässig wird bedienen können. Und dabei berücksichtigen sie bekanntlich die verschiedensten Faktoren, nicht zuletzt ihr Urteil über die Politik der Regierung und deren Personal. Wie sieht deren Haushaltspolitik aus? Wie kümmern die sich darum, dass Einkommen reinkommen, mit denen sie ihre Schulden bedienen können? Das klingt auf den ersten Blick alles ganz harmlos, ist es aber nicht. Man muss sich nämlich mal klar machen, welchen Gesichtspunkt da die Gesamtheit der staatlichen Politik praktisch unterworfen wird. Alles, was ein Staat so macht, wie er sein Land bewirtschaftet, wem er was zahlt, Renten oder Löhne, von wem er was kassiert, das alles interessiert das Finanzkapital unter einem schlichten, aber sehr harten Gesichtspunkt. Reicht das, damit unsere Vermögensansprüche bedient werden? Für Sie ist der Staatshaushalt eine Verdienstquelle, ganz schlicht. Sie haben dem Staat Geld geliehen, also beurteilen Sie ihn auch so, was taugt er als solche. Und aus diesen Ihren Ermittlungsergebnissen leiten die Finanzinstitute ihre Entscheidungen ab. Im Falle Griechenland sind sie eben zum Ergebnis gekommen, dass bei diesem Staat ihrer Meinung nach das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht in Ordnung ist und sich weiter verschlechtern dürfte. Für sie ist der griechische Staat kreditunwürdig und damit ist er automatisch auf einen Schlag auch zahlungsunfähig. Und das ist kein Skandal, sondern das ganz normale Verhältnis zwischen Staaten, politischen Gewalten auf der einen Seite und Finanzkapitalisten auf der anderen. Denn für Banken, die aus dem Geldbedarf ihrer Kunden ihr Geschäft machen, sind die finanziellen Fähigkeiten eines Schuldners nicht einfach eine Frage ihrer Einnahmen und Ausgaben, die er gerade hat, sondern hängen allemal ab von der Bewertung seines zukünftigen Willens und seiner zukünftigen Fähigkeit, zu seinen Pflichtverpflichtungen zu stehen. Und das gilt erst recht bei Staaten, die haben den Finanzmärkten ja kein Geschäft als Sicherheit zu bieten, sondern ihre Herrschaft über ein nationales Geschäftsleben. Und da interessiert sich das Finanzkapital dafür, ja, was holt denn der Staat eigentlich so ein Geld aus dieser Herrschaft über sein nationales Geschäftsleben so raus? Was ihre ökonomische Basis hergibt, das Wachstum des Kapitals, die Leistungsfähigkeit und Bescheidenheit ihrer Arbeiter, die Geldeinkünfte ihrer Insassen, das alles taucht in dieser Rechnung als praktischer Beweis dafür auf, dass Staaten ihre Verpflichtungen gegenüber dem Finanzkapital erfüllen können. Und übrigens, bei dieser Frage nach dem Können steht überhaupt nie zur Debatte, dass Staaten das wollen. Dieses ganze Einschätzungswesen, das wir jetzt miterleben dürfen, dass das Finanzkapital da betreibt, geht ganz selbstverständlich und zu Recht übrigens davon aus, dass die verlässliche Bedienung des Kredits der eine Haushaltsposten ist, an dem kein Staat rütteln will. Umgekehrt, alle anderen Ausgabenarten, alle anderen Zuwendungen, an wen auch immer, haben sich dem Gesichtspunkt zu unterwerfen, ob sie dieser Bedienungsfähigkeit nützen oder schaden. Das ist nicht bloß in der Krise so, sondern immer. Das ganze Leben und Arbeiten in der Gesellschaft ist den Berechnungen des Finanzkapitals unterworfen. Und das ist die Leistung der Staatsgewalt selbst. Das ist ihre Tat und nicht der Bösartigkeit dieser Figuren geschuldet. Und das machen die Staaten auch nicht deswegen, weil sie liebe Diener gegenüber dem Bankwesen sein wollen, sondern das machen sie für sich, weil nämlich ihre Geldmacht tatsächlich davon abhängt, dass das Finanzkapital ihnen Kredit gibt. Das bekommt man in der Krise nur deshalb so extrem mit, weil es immer vorher in guten Zeiten auch schon so war. Die finanzielle Handlungsfreiheit eines Staates, was er sich so leisten kann, ob er mal ab und zu einen kleinen Krieg führen kann oder andere Staaten kreditieren und für sich ausnutzen, wie viel Geld er hat, das alles hängt davon ab, wie das Finanzkapital, der ihm dieses Geld leiht, das beurteilt, dass die Quellen des Landes ihr Wachstum in Masse und Rate zur Bedienung dieser Verschuldung ausreicht. So geht Haushaltspolitik, so geht sie immer zu. Und jetzt in der Krise bekommt man mit, was es heißt, wenn diese Rechnung im Urteil des Finanzkapitals nicht mehr so gut aufgeht wie vorher. Weil diese Frage wirft das internationale Kreditgewerbe nicht bloß einmal auf, sondern immer zu und beantwortet sie nach kritischer Prüfung von Chancen und Risiken. Und davon hängt auch ab, was ein Staat so der Kredit kostet, den er beim Finanzkapital hat, ob er 3% oder 5% oder 10% an die Finanzgeier zahlen muss dafür, dass sie ihm was leihen. Insofern, das ist das, die Wahrheit daran, gilt in der Tat, für die Banken und deswegen gilt das auch für die Fachwelt und die Politik selber, die Haushaltsführung eines Staates als Ursache seiner Überschuldung. Ursache ist sie aber in dem Sinne nicht, sondern Ursache eben in dem erläuterten Sinne. Wenn Banken über die Zahlungsfähigkeit, über die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden von Staaten entscheiden, dann sind die Quellen, aus denen der Staat diesen Kredit bedient und deren erwartete Entwicklung, deren maßgebliches Kriterium. Was diese Kriterien allerdings jeweils zählen, das hängt nicht einfach von diesen Größen ab. Das entscheiden Sie, die Finanzkapitalisten, gemäß Ihrem eigenen Geschäftsstand. Das kann man übrigens sehr schön daran studieren, dass nach der Pleite oder beinahe Pleite von Griechenland sofort andere europäische Staaten in Zahlungsnöte kamen. Was die da in Schwierigkeiten gebracht hat, was bei denen die Zinsen hochgetrieben hat, das war gar kein unvermutetes neues Defizit in ihren Kassen. An ihrem Haushalt hat sich gar nichts geändert, sondern die von Woche zu Woche oder sogar täglich revidierte Einschätzung des Risikos, das die Finanzkapitalisten selber vornehmen. Und das ist gerade die Art und Weise, in der Banken die Lage tatsächlich dann herstellen, dass Staaten dann tatsächlich zahlungsunfähig sind. Ihr Risiko, die Gefahr, dass die Staaten in der Tat nicht zahlen können, ändert sich ja tatsächlich dadurch, durch das, was sie selber treiben, durch ihre eigene Spekulation. Sie selbst verändern den Wert ihrer Finanztitel durch das Geschäft, das sie mit diesen Finanztiteln machen, und dadurch produzieren sie den allgemeinen Stand des Kredits, den sie dann wieder bewerten. Das ist es übrigens, was die Öffentlichkeit und die amtierenden Verantwortlichen in den betroffenen Ländern so wahrnehmen, dass sie sich über Übertreibung und so weiter beschweren. Sie beschweren sich, dass sie plötzlich die Entscheidungsfreiheit des Finanzkapitals negativ zu spüren kriegen, die sie vorher positiv genutzt haben, negativ, weil eben jetzt diese Entscheidungsfreiheit sich praktisch gegen sie als Kritik an ihrer Verschuldung geltend macht. So viel zu der Frage, für wen, für was sind die Staatsschulden zu hoch? Ja, für das Geschäft, das das Finanzkapital mit diesen Schulden gemacht hat und weitermachen will. Und damit ist man auch schon bei der ganz handfesten Grundlage des Zerwürfnisses, was sich in dieser Frage zwischen Staaten auf der einen Seite und Finanzkapitalisten auf der anderen Seite geltend macht. Ich möchte gerne diesen Punkt erstmal zu Ende machen und Fragen dann erst beantworten, wenn ich damit fertig bin. Wenn die Staaten sich jetzt beschweren, dass sie von den Märkten zu Unrecht abgestraft waren, dann gehen sie ganz selbstverständlich davon aus, dass sie bislang das Geschäft des Finanzkapitals mit Schuldtiteln ganz selbstverständlich genutzt haben, um jeden zusätzlichen Geldbedarf zu decken. Das Kreditgewerbe ist auf dieses Interesse der Staaten gerne eingestiegen. Es liefert die Finanzmittel, schreibt sich die Forderung an den Staat als Vermögen in seinen Kapitalbestand, Geld, was mehr Geld bringt, durch das Zinsversprechen, was auf dem Zettel draufsteht, und vermarktet diese Titel als Mittel, Gewinn zu machen. So wird tatsächlich aus Schulden des Staates Kapital sich vermehrender Geldreichtum in den Händen der Geschäftswelt bzw. jedes Menschen, der sich so einen Titel zulegt. Und da sind Finanzkapitalisten durchaus nicht zögerlich. Sie decken im Prinzip jeden staatlichen Bedarf in dieser Frage gemäß ihrem Risikokalkül. Da kostet dann die verschiedenen Länder je nach Risiko unterschiedlich viel. Die Gefahr, die Verlässlichkeit bei der Bedienung, da haben sie überhaupt kein Problem mit. Übersetzen sie einfach in unterschiedliche Ziffern. je Risiko, desto teuer, so ist die schlichte ökonomische Rechnung eines Bankers in dieser Frage. So bringen sie Staatsschulden als Geldkapital in Verkehr, und zwar in großen und immer größeren Mengen. Man kann jetzt ja anlässlich der Krise lesen, ein wie großer Bestand des Vermögens der Banken inzwischen aus dieser Sorte Vermögen, Schulden des Staates besteht. Daran sieht man, was das für offenbar sehr brauchbarer und verlässlicher Geschäftsartikel in der Vergangenheit gewesen ist. Und in aller Regel ist es ja auch sogar so, dass Banken Staaten als besonders verlässliche Schuldner schätzen und ihre ihnen Kredite zu niedrigeren Zinsen geben als sonstigen Geschäftspartnern. Gerade deswegen, weil diese Schuldner politisch einen ganzen Kapitalstandort kommandieren, in ganz anderer Weise Zugriff, hoheitlichen Zugriff auf Einnahmen haben als ein normaler Geschäftspartner. Was bei den Banken als Kapital, als Vermögen existiert, sind also lauter Forderungen an die Staaten. Die sind deren Kapital, weil sie einen Überschuss abwerfen. Und dieses Geschäft zwischen den beiden Partnern steigert das Volumen des Kreditgeschäfts und seine Wachstumspotenzen enorm. Und so haben beide Seiten was davon. Staaten Zugriff auf Finanzmittel für alle ihre wichtigen und notwendigen Aufgaben. Und die Finanzkapitalisten einen Riesenbatzen Kapital, mit dem sie wieder als Grundlage für neue Kreditvergabe benutzen können und auch benutzt haben. Was die Finanzmärkte jetzt den Staaten als Überschuldung vorrechnen, ist also das gemeinsame Werk dieser beiden Seiten. Die Akkumulation von diesen Titeln, die sie gemeinsam zustande gebracht haben, existieren als lauter Anspruchsberechtigungen der Finanzer auf Einkünfte aus dem staatlichen Haushalt. Das ist das Allgemeine, das ist immer so. In der aktuellen Lage kommt allerdings noch was hinzu, was dieses Verhältnis ein bisschen zuspitzt. Und das ist der besondere Grund, aus dem heraus die Staaten in den letzten paar Jahren Kredit bei den Bankern genommen haben. Ich bin eingestiegen mit dem Hinweis, die Krise ist zurück. Die hat ja 2008 schon mal so angefangen und da ist ja auch schon mal vieles von dem, was jetzt wiederholt wird, auch passiert. 2008 sind die Staaten ja schon als Retter auf den Plan getreten und haben Banken zahlungsfähig gehalten, haben deren schlechte Papiere aufgekauft, sie in Bad Banks verstaut, haben also den Banken für entwerteten Kredit, den sie selbst runterspekuliert haben, neuen guten Kredit auf sich gegeben. Und dafür, und das haben die Staaten selber mit lauter neuen Schuldtiteln finanziert, die sie wieder dem Finanzkapital zum Kauf angeboten haben. Und die haben die glatt genommen und haben sie als Geschäftstitel genutzt. Auf diese Weise sind die Banken damals aus der Krise gekommen. Sie haben ihre Leistungsfähigkeit zum Kreditschöpfen wieder gewonnen, die ihnen abhanden gekommen war. So ging das ein paar Jahre zu. Und jetzt stellen sie sich hin und sagen, na, das, was wir da an Ansprüchen angesammelt haben in den letzten Jahren, das war wohl insgesamt zu viel. Ihre eigene Leistung, diese neuen zusätzlichen Papiere zu kaufen und damit wieder ein wachsendes Kreditgeschäft zu machen, diese ihre eigene Leistung beurteilen sie jetzt als zu viel. Sie haben zu viel Verdienstansprüche, als dass sie selber meinen, die jemals von denen, die sie zahlen müssten, bezahlt werden können. Und dieses Urteil machen sie jetzt praktisch gegen diese Schuldtitel geltend. Sein Wachstum hat das Finanzkapital, haben die Banken so weit getrieben, dass ihnen jetzt Angst und Bange wird, wenn sie auf ihre Schuldner gucken und sagen, wow, was wir denen alles geliehen haben, wie viel Geschäft wir aus denen gemacht haben, das kann doch nie und nimmer aufgehen, dass die das jemals alles verlässlich bedienen. Und das ist die Art und Weise, wie das Finanzkapital ganz systemgerecht zur Kenntnis nimmt, dass die Krise, in die es vor Jahren sein eigenes Geschäft und seinen eigenen Reichtum gestürzt hat, durch die Intervention der Politik gar nicht beseitigt worden ist, sondern dass diese Krise bloß verstaatlicht worden ist. Dass sie bloß darüber und dadurch überwunden worden ist, dass fauler Kredit eben nicht entwertet wurde, sondern durch Staatskredit ersetzt. Und jetzt kennen die Brüder nichts. Sie richten ihre Zweifel gegen die Geschäftstauglichkeit der staatlichen Finanztitel, gegen die Grundlage von dem, wodurch sie überhaupt wieder geschäftsfähig geworden sind. Die Herkunft dieser Titel interessiert sie herzlich wenig, sondern sie fragen einfach, wie sie es immer mal an Kredit machen, ganz stur, wie viel Vermögensansprüche, wie viel Verdienstansprüche haben wir, kann der Schuldner das zahlen, in Zukunft weiterhin, das glauben wir nie und nimmer. Ich will mal ein kleines Zwischenfazit machen, bevor ich zum zweiten Punkt komme. Wer die Kumpanei zwischen Staat und Finanzkapital kritisiert, und das ist ja heutzutage durchaus eine beliebte Übung in manchen Kreisen, der soll auch mal dessen Grund zur Kenntnis nehmen. Politische Gewalten des Kapitalismus leben vom Kredit des Finanzkapitals. Ihre Geldmacht beruht darauf, dass deren Geschäft mit Kredit klappt, Gewinne abwirft, und zwar auf wachsender Stufenleiter. Das hat nichts mit Gier zu tun, so geht Kapitalismus. Kapital ist nur gültiger gesellschaftlicher Reichtum, wenn es mehr wird, sonst ist es entwertet. Und das ist auch kein Missgriff des Staates, keine Verfehlung gegenüber einem eigentlichen Zweck der Volksbeglückung, den er hätte, wenn er sich den Bankern ausliefert, sondern das ist die logische Konsequenz und die Verlaufsform davon, dass seine ganze Politik den Zweck hat, der Vermehrung privaten Reichtums zu dienen, und zwar deswegen, weil diese Vermehrung privaten Reichtums die Geldquelle, die Grundlage und ökonomische Basis des staatlichen Reichtums und der staatlichen Macht ist. Und genau deswegen verpflichten sich moderne Staaten auch darauf, sich bei der Beschaffung ihres eigenen Geldbedarfs, sich das so zu machen, dass das ein geschäftstaugliches Mittel für die andere Seite ist. So haben sie ihren Laden eingerichtet, weil eben ihr ganzes Tun und Treiben nach der ökonomischen Seite hin darin besteht, sich um diese Reichtumsvermehrung als ihre eigene Grundlage zu kümmern. Das ist der erste Punkt, den man mal ganz allgemein aus diesem Theater entnehmen könnte, der da sich gegenwärtig da abspielt. Der zweite Punkt, den man dem entnehmen kann, ist nichts alberner als die Politik, die Staaten jetzt machen, von dem Standpunkt aus kritisch zu betrachten, und ich als Steuerzahler muss das wieder blechen. Erstens mal ist das sowieso ein Quatsch, dass Steuerzahler diese Massen von Geld überhaupt jemals blechen könnten. Das müssen sie auch gar nicht. Zweitens kommt aber der normale Mensch in dieser Kumpanei zwischen Staat und Finanzkapital auch ganz anders vor. Der kommt nämlich vor als Bestandteil und Insasse dieses Arbeitens und Lebens, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass die Basis für das Wachstum privaten Kapitals und damit die Basis der Geldmacht des Staates ist. Der ist da immer schon in der Doppelrolle eingeplant, als Leistungsträger für das Wachstum des Kapitals gerade zu stehen und mit möglichst sparsamen staatlichen Zuwendungen auszukommen, die auf keinen Fall den Haushalt allzu sehr belasten dürfen. Und übrigens könnte man das dem durchaus entnehmen, womit Merkel heutzutage angibt, wenn sie immer sagt, dass Deutschland aktuell so bombig dasteht mit seinen niedrigen Zinsen und seinem Wirtschaftswachstum und deswegen geht es uns nicht wie Griechenland, dann lobt sie ihr Volk dafür, dass sie sich genau in diese Rolle schickt und diese Funktion offenbar so effizient erfüllt. Umgekehrt, man weiß ja, wie Griechen und Spanier beschimpft werden, weil sie sich nicht automatisch auf den Standpunkt stellen, dass wenn der ganze Standort des Ladens dafür vorgesehen ist, den Kredit des Finanzkapitals zu bedienen, sie sagen ja, das ist ja wohl, das, genau das habe ich mir als Lebensbedingung ausgedacht, da füge ich mich, das ist doch völlig klar. So, jetzt bin ich mit meinem ersten Punkt fertig. Gab eine Frage.
Der eine Punkt war die Unterscheidung des Finanzkapitals zwischen guten und schlechten Schulden geht. Da ist mir unklar, dass einerseits gesagt wurde, eine Zuträglichkeit der Ertragsfähigkeit des jeweiligen Staates, zum Beispiel Griechenland, fürs Finanzkapital. Die wird gerade an solchen Kriterien entschieden, wie die Staaten ihre Haushalte bewirtschaften hinsichtlich des Verhältnisses von Ausgaben und von ihren Einnahmen. Andererseits ist gesagt worden, als sie Griechenland für zahlungsunfähig erklärt hätten, da haben sich auch gleichzeitig andere Staaten wie Portugal oder Island auf Index genommen, obwohl sich an deren Verschuldungswirtschaft gar nichts geändert habe. Also was ist jetzt das Kriterium für das Kapitalismus? Dann der andere Punkt ist etwas verzwickte da, wo die Notenbanken die EZB dann schlechte Papiere da aufkauft und darüber das Bankenwesen mit Kontingenten ausstattet. Und da wurde gesagt, dass da hätte das Finanzkapital dann das Urteil gefällt, dass ihre Ertragsansprüche über das hinausgingen, was die Papiere dann tatsächlich hergegeben hätten. Da ist mir unklar, das ist doch nicht einfach ein in der finanzkapitalistischen Zirkel, in dem sie sich bewegen, sondern da sind doch auch unterwegs, das entscheiden sie doch auch entlang dieser generellen Ertragsfähigkeit der jeweiligen Nationalökonomie, mit welchem Urteil sie dann ihre Papiere da selber beurteilen.
Wenn du das Wort beurteilen benutzt oder bewerten, dann merkst du selber, dass das verfehlt ist, quasi nach einer Objektivität im Urteil getrennt von dieser Bewertung zu suchen. Ich hab versucht, zwei Sachen zu unterscheiden. Das erste ist, was ist der Maßstab der Beurteilung? Und zweitens, was wird von diesem Maßstab aus beurteilt? Klar, wenn es um die Einschätzung, ich benutze jetzt gerade ausdrücklich mal dieses ekelhafte Wort, was ja eigentlich sonst immer völlig fehl am Platz ist und theoretisch unangemessen, die Einschätzung der Entwicklungstendenz, deswegen habe ich das ja auch erwähnt, dass sie ja zum Beispiel auch die Frage, was macht denn die Politik? Wie kümmert die sich denn darum? Wie gestaltet die ihren Haushalt? Geht alles von der spekulativen Beurteilung der zukünftigen Entwicklung eines gegebenen Verhältnisses. Deswegen ist es immer erstmal für sich verfehlt, getrennt von den Kriterien dieser Beurteilung nach sowas wie einer Objektivität in der Sache zu suchen, die da irgendwie existieren würde. Die gibt es nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass du das behauptet hast, sondern ich habe gesagt, wenn die Fragen, die du da wählst, was denn nun? Sind es die Kriterien oder ist es die Spekulation? Dieses Entweder-Oder. Auf das kommt man nur, wenn man da zwei Sachen verwechselt. Wenn man verwechselt die Frage, wer ist das Subjekt der Entscheidung und welchen Maßstab macht dieses Subjekt geltend? Der Maßstab, den es geltend macht, ist eben der spekulative, wie wahrscheinlich, objektiver wird es nicht mehr auf dieser Welt, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Schuldner ein guter Schuldner bleibt. Und für diese Frage werden Indizien gesucht. Und ich habe aufgezählt, welche Indizien das beim Staat sind. Das sind beim Staat sind das halt andere Indizien als bei einem Großkonzern oder bei einem Konsumenten. Aber das Verfahren ist immer das Gleiche. Was hat der an Sicherheiten zu bieten? Wie werden die sich entwickeln? Wie wahrscheinlich ist es, dass der verlässlich weiterhin für die Bedienung gerade steht, die ich von ihm verlange? Das ist die immer wieder angelegte, langweilige, öde Frage an eine Geldquelle, die sich gerade dadurch als Geldquelle betätigt, dass sie und gerade dadurch zu einer Geldquelle wird, dass sie in Zukunft verlässlich zahlt. Deswegen ist eine Frage, was denn nun? Sind es die Basisdaten oder ist es die Spekulation? Das ist kein Oder. Ich hab gerade versucht zu erläutern, wie kommen denn die sogenannten Basis-Fundamentals, sagen wir in England immer dazu, wie kommen denn die sogenannten Basisdaten bei denen vor? Da ist es einfach ein falscher Gedanke zu sagen, es muss doch sozusagen getrennt von deren Bewertung irgendwie eine objektive Maßzahl geben, was weiß ich, in Maastricht-Kriterien heißt 3% und 60% und ab dann geht es nicht mehr, ja, ein Scheiß drauf, es geht ja offenbar sehr viel mehr, wenn sie wollen. Verstehst du, das meine ich, das Entweder-Oder, was du da aufgebrochen hast, das ist kein Entweder-Oder. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, ja, die bewerten, das wollte ich mit dem Beispiel von, da komme ich im zweiten Punkt auch nochmal drauf, wie sie das als Krise dann durchsetzen. Das Zweite ist, da ist insofern durchaus was Zirkuläres dran, als die Betätigung dieser Bewertung in Käufen und Verkäufen auch den Charakter einer self-fulfilling prophecy hat. Ja, wenn Aktien oder sonstige Händler sich entscheiden zu verkaufen und andere schließen sich ihnen an, dann stellen sie den gesenkten Preis der Sache praktisch selber her, von dem sie selber gesagt haben, das ist eigentlich der, der zu der Sache passt. Dann gucken sie sich ihr eigenes Ergebnis an und sagen, aha, der Markt hat meiner Einschätzung recht gegeben, also hat sie auch gestimmt. Ja, natürlich ist das ein zirkuläres Verfahren. Aber da wollte ich im zweiten Punkt noch ein bisschen was zu sagen. Dieses zirkuläre Verfahren hat mit dem zu tun, womit die da Geschäft machen. Das, womit die da Geschäft machen, Rechtstitel auf Ertrag, da besteht dessen Wert in gar nichts anderem als dem, der ihnen jeweils durch das Kaufen und Verkaufen beigemessen wird. Da hat gar keinen Wert getrennt davon. Das sieht man daran, dass wenn die Zinsen für die Staatsschuldtitel steigen, sämtliche Papiere, der Kurs der Papiere fällt. Das ist die Größe des Kapitals ist eine abhängige Variable der Zinshöhe. Das ist so. Das liegt aber daran, dass das solche eigentümlichen ökonomischen Produkte sind, die ihren ganzen Wert aus gar nichts anderem bekommen, als daraus, dass sie als Werte, als Eigentumstitel gehandelt werden.
Ich versuche nochmal einen Zusatz dazu. Qualitativ betrachtet ist das Verhältnis, dass das Finanzkapital zu so einem Staat wie Griechenland eingeht, gar nicht so was. Ja.
Mal qualitativ genommen. Ist das Verhältnis, dass das Finanzkapital zu so einem Staat wie Griechenland einnimmt, nicht zirkulär, in dem Sinne, dass das Finanzkapital da einfach bei sich wäre. Qualitativ ist das nämlich das Verhältnis, ich habe gegen diesen Staat als Vermögen einen Anspruch in der Hand, Und auf der anderen Seite steht dieser Staat und der kriegt in diesem Verhältnis wirklich eine von dem Vermögensanspruch unterschiedene Bestimmung. Der ist dafür da als Quelle der Bedienung meines Vermögensanspruchs. Dem hat er zu genügen. Dafür ist sein Regieren da, dafür ist seine Ökonomie da, dafür ist das Volk dort da. Nach der Seite hin ist es gar nicht zirkulär, dass das Finanzkapital sich mit sich allein beschäftigt, sondern es macht für seinen Vermögensanspruch den Staat, Griechenland, als Bediener dieses Vermögensanspruchs haftbar. Aber was du suchst, ist was anderes. Du suchst nämlich in diesem Verhältnis die Zahl, was Griechenland zustande bringt, die auf der Seite des Finanzkapitals gewissermaßen wie ein Automatismus erzeugt, dass sie es jetzt nicht mehr bedienen können. Diese Zahl wirst du nie finden. Und das liegt im ersten Schritt schon begründet, dass du diese Zahl nicht finden kannst. Weil das ganze Kreditverhältnis ist doch folgende großartige Konsequenz des Kapitalismus, dass in diesem Kapitalismus das Finanzkapital da drin sein Geschäft hat, dass es jede Geldvermehrung, jede Profitmacherei über einen gegebenen Stand, so viel Kapital ist da und das holt sich den Profit jetzt ab, durch den spekulativen Vorgriff befreit von diesem Stand und sagt, ab sofort gibt es so viel Kapital für die Profitmacherei, für das Reicherwerden, wie das Finanzkapital erwartet, dass man es rentabel machen kann. So, wenn das der entscheidende Schritt ist, den der Finanzkapital überhaupt ausmacht, ja, dann kommst du mit deiner Überlegung nicht mehr weiter. Dann beurteilt ab sofort das Finanzkapital seinen Vorgriff auf die Glaubwürdigkeit des Eintretens der da hochspekulierten Erträge, und zwar insgesamt, was es alles so an Vorgriffen gemacht hat, und vergleicht unter dem Gesichtspunkt allen dem, was geliehen hat, unter dem Gesichtspunkt, wie glaubwürdig erfüllen die denn relativ das, was ich hochgerechnet habe, was man alles mit Finanzkapital an der Welt verdienen kann. Und jetzt merkst du, dass das Verhältnis kein Entweder-Oder ist, sondern dass die ihre Geschäftsaussicht bewerten und gnadenlos vergleichen die ganze Welt als Indiz für die Glaubwürdigkeit und als Quelle für die Glaubwürdigkeit ihrer Bewertung haftbar machen. Und so was Schönes erleben wir gerade.
Also ich habe nicht behauptet, dass ich hier nach einer objektiven Messzahl, sondern ich habe behauptet, das Finanzkapital hat Anhaltspunkte, die es in seine spekulative Bewertung mit aufnimmt. Wie das im Kopf eines Finanzspekulanten, wie er das jetzt übersetzt hat, darüber will ich mir gar nicht den Kopf zerbrechen. Bloß, mir hört sich das manchmal so an, als würde das irgendwie so auf sowas wie Psychologie hier untergebracht, wie die ihre Spekulation da tätigen. Denn ein bisschen ökonomisch innovativ. Hat diese Spekulation schon, meine ich.
Ja, aber achte mal darauf, welchen sie hat. Die hat mindestens zwei Inhalte und das spricht wieder gegen den Zirkel. Der eine Inhalt, den diese Spekulation hat, und das ist gar nichts Psychologisches, Wenn ich in meinen Büchern 10% mehr vergebenen Kredit habe, sagt keine Bank, dann bewerte ich daran, also an meinem vergrößerten Zugriff auf Profit, bewerte ich daran ab sofort das laufende Geschäft. So, und jetzt kommt deine schwammige Redeweise, die ist übrigens viel, viel mehr aus der Sabbelweise von denen gegriffen, als das, was wir hier probieren. Mit den Anhaltspunkten. Von dem Standpunkt, ich habe einen größeren Vorgriff gemacht und ich interessiere mich übrigens nicht mehr dafür, warum. Aber ich habe einen größeren Vorgriff gemacht. Lege ich meinen Standpunkt, dafür sind meine Schuldner da, weil ich einen größeren Vorgriff gemacht habe. Lege ich meinen Standpunkt, dafür sind meine Schuldner da, neu an sie an. Jetzt merkst du, bei denen müssen sich die Zahlen wirklich nicht geändert haben. Aber wenn die Messlatte mit dem erhöhten Vorgriff neu an sie angelegt hat, werden, dann sind die Zahlen, die gestern für Kreditvergabe gut genug waren, heute für den traue ich nicht mehr über den Weg gut. Und das Phänomen dafür war dieses, die vergleichen, dann ist Griechenland dran. Wenn Griechenland dran ist, dann bestätigt sich im Finanzgewerbe, dass man Erwartungsansprüche bei sich als Vermögen hat, die sich nicht mehr realisieren lassen und dann sind sie weg. Was macht dann das Finanzkapital? Das will doch nicht ärmer werden. Mit dem Standpunkt aus bewertet es seine Kunden neu. Und schon sind Irland, Portugal, Italien und wie sie alle heißen, dem Maßstab an sie angelegt, als plötzlich schlechter gewordene Schuldner bewertet. Also das ist, wie die das selber als Kette machen, was wir hier probiert haben, mühselig, als das ist überhaupt das ökonomische Verhältnis von denen zu erläutern. Hilft es ein bisschen?
Ich bin nicht weiter, weil ich habe
befürchtet.
Was du da als Vorgriff auf die Ertragsfähigkeit von Papier oder Staat überhaupt getroffen ist, das jeweils je nach Dünken in der Hinsicht die Urteile da neu fällen über Staaten oder Papiere. Das ist doch im Falle von Griechenland, ist das doch nicht, fällt das doch nicht zufällig damit zusammen, dass insgesamt diese Ökonomie als Resultat dieser freigesetzten innereuropäischen Konkurrenz erst mit ihrer Wirtschaftsunion, mit ihrer Währungsunion, mit dieser neu freigesetzten innereuropäischen Geschäftemacherei,
Verstehst du, der Satz fällt nicht zufällig damit zusammen, den finde ich nun sehr, sehr unbefriedigend. Weil mein Anliegen war eigentlich mal, die Frage zu beantworten, wie machen die das denn? Ja, ich kann mich auch hinstellen und sagen, von das, was ich so als Marxist und Kommunist darüber weiß, wie die politische Ökonomie des Kapitalismus geht, da wird es schon so sein, ich drücke mich mal ausdrücklich so lasch aus, dass es einen Grund dafür gibt, warum die Tatsache, dass alle Staaten überschuldet sind und sie sogar selber das Urteil haben, dass es so ist, ja gar nicht, ist ja auch gar nicht das allgemein durchgesetzte Urteil, das ist bloß in Griechenland so und in Deutschland ist das Verhältnis von Verschuldung und Wirtschaftswachstum bombig. Dass diese politökonomische Tatsache, dass die sich in der merkwürdigen Weise, in der erklärungsbedürftigen Weise praktisch in den Köpfen und in den Handlungen des Finanzkapitals so durchsetzt, dass sie sich die aussuchen, die sie für die schwächsten Kandidaten halten und das an denen kettenreaktionsmäßig exekutieren. Das war eigentlich mein Anliegen zu sagen, wie machen die das denn? Wie kann man denn aus dem, was die tun, das schließen, was du sagst? Aha, die machen das als Kettenreaktion. Die machen das so, dass sie sagen, das habe ich in meinem letzten Beitrag versucht zu erläutern, das hat was mit ihrem Geschäftsartikel zu tun. Die machen das so, dass sie sagen, wir spekulieren, wir stoßen griechische Staatsschuldtitel ab. Erst setzen wir die Zinsen hoch, dann fällen wir das Urteil über die Papiere, bei denen wir die Zinsen hochgesetzt haben. Das ist ja mit den höheren, durchgesetzten höheren Zinsen, ist es ja erst recht ganz unglaubwürdig, dass Griechenland noch in der Lage ist, seine Schulden zu bezahlen. Also verlängern wir die Kreditlinie nicht mehr. So, das ist das, was sie tun. Dann damit, das ist nicht Psychologie, sondern damit erzeugen sie in ihren eigenen Bilanzen einen neuen Tatbestand. Die vernichten bei sich selber Kapital. Die machen ihre eigenen Vermögenswerte kaputt auf diese Weise. Das ist ja, so kommt ja das Ergebnis zustande, dass sie jetzt alle sagen, die Banken haben wieder Probleme. Das ist ja der objektive Wahnsinn, dass der Vermögensbestand dieser hochfreien Institute Schulden sind. Wenn diese Schulden entwertet sind, wenn der Schuldner nicht mehr bezahlen kann, ist das Vermögen weg. So, jetzt ist das Kapital der Bank geschrumpft. Das Verhältnis, ihr eigenes Verhältnis von dem, was sie an Forderungen ausstehen hat, also bei sich als Einnahmequelle gut schreiben können, und dem, was sie selbst bedienen muss, hat sich für sie verschlechtert. Wenn sich das für sie verschlechtert, beguckt sie ihren gesamten Vermögensbestand an und sagt, oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt habe ich mich selber in eine schwierige Lage gebracht. Jetzt muss ich aber aufpassen, ob ich vielleicht noch mehr von den Dingern habe, bei denen mir das auch passieren kann. Und muss die rechtzeitig los sein. Das hat mit Psychologie überhaupt nichts zu tun. Das ist die Umgangsweise, die konkurrenzmäßige Umgangsweise des Finanzkapitals mit dem, was der Jonas erklärt hat, dass die Papiere selber ihre Kapitalqualität daraus bekommen, dass das Zahlungsversprechen dessen sind, der sie ausgegeben hat. So. Wenn dieses Versprechen erloschen ist, ist die Kapitalqualität von dem Ding weg. Dann hat die Bank nichts, dann hat sie Zettel in ihrem Keller, aber keine Vermögensansprüche mehr. Dann bewertet sie ihren ganzen Vermögensbestand neu und sagt, da muss ich mal gucken. Und auf diese ökonomische Verlaufsform der Krise wollte ich aufmerksam machen. Das hat mit Psychologie nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, mit was für einem seltsamen politökonomischen Ding, die da Geld verdienen.
Ich hätte auch noch mal was zu dem Verhältnis von Grund und Auslöser, also anders zu sagen. Weil der Punkt, dass Griechenland ökonomisch in der EU dank Binnenmarkt und Euro ziemlich gescheitert ist als staatliche, also ziemlich niedergemacht ist an seinen Konkurrenten und sich die Geschäfte dann im Wesentlichen in Deutschland abgespielt haben, die in Griechenland passiert sind, ist behauptet worden, ist nicht der Grund der Sache, sondern der Grund der Sache ist die Aufblähung der ganzen Staatsschulden, die ihm das Kredit selber nicht mehr geglaubt hat, das Finanzminister selber nicht mehr geglaubt hat. Sonst kannst du überhaupt nicht erklären. Eigentlich könntest du das als Anhaltspunkt nehmen, dass das nicht der Grund sein kann mit Griechenland. Dass es dann sofort weitergeht nach Italien, nach Spanien, nach Portugal, nach Irland. Sonst, das kann nicht einfach nur das Verhältnis von Konkurrenzverlierer zu Gewinner in der EU sein.
Ja, ja, da würde ich auch noch gerne eine Fortsetzung machen. Nur damit es, das ist dir nicht... Ja.
Das ist ja nicht bestritten, diese Überlegung, ja. Es will keiner bestreiten, dass es das nicht gegeben hätte. dass das, was überhaupt dieses Land, was die politische Hoheit Griechenlands an Kapitalismus unter seinem Griff hat, also wo dieser Staat drauf zugreifen kann als Finanzquelle, mit der er auch für seine Kreditwürdigkeit und für seine Kredite was tut, dass das in den letzten Jahrzehnten niederkonkurriert worden ist, das will dir keiner bestreiten. Aber deine Überlegung ist, die du daran schließt, ist nicht richtig. Dass deswegen jetzt plötzlich die Banken kalte Füße kriegen. Ich sag dir mal das Gegenteil. Man kann ein Land wie Griechenland in der EU nur jahrzehntelang von Deutschland aus niederkonkurrieren, weil es dauernd Kredit kriegt. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. So funktioniert das Verhältnis von Wachstum, Wachstumskonkurrenz und Kredit.
Gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem, wie als Resultat dieser Wirtschafts- und Währungsunion, wie tatkräftig insbesondere Deutschland und Frankreich das Geschäft mit Griechenland und anderen gemacht haben, also wieder konkurriert haben, hat absolut nichts damit zu tun, wie das Finanzkapital den Schuldtitel in Griechenland beurteilt. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, das hast du nicht richtig verstanden. Das hast du nicht richtig verstanden. Ich nehme es jetzt wirklich mal ganz eng, ich bin jetzt kurz mal weg von dieser Weltfinanzkrise da. Aber dieses Verhältnis, jahrzehntelang in Europa einen grenzenlosen Standortwettbewerb mit einem Euro durchzuführen und Zug um Zug gibt es in Griechenland nur noch Dependancen, Handelsunternehmen und verlängerte Werkbanken deutscher und französischer Konzerne und so weiter. Ja? Das ist dann mit einem Mal die ökonomische Basis dieses Landes. Alles andere wird brachgelegt und niederkonkurriert und verfällt. Das macht der Kapitalismus, indem Finanzkapitalisten auf dieses, was mit Griechenland da gerade passiert, dauernd als griechische Entwicklung spekuliert. Ja, so modernisiert sich Griechenland. Ja, so wird Griechenland eine Anlagesphäre des Euro. Schluss mit dieser Drachmenmurkserei, es geht aufwärts in Griechenland. Du merkst, die Spekulation stellt sich dazu als Erschließungsprojekt des Kapitalismus und der griechische Staat kriegt dafür sehr viel Kredit. Die Leute nicht, der griechische Staat. Also auch wenn du diese Linie verfolgst, merkst du, es bedarf also der Überlegung, wie stellen denn die, die auf Entwicklung von so einem Lande spekulieren, den Schalter um und sagen, darauf spekulieren sie jetzt nicht mehr. So, das war die Überlegung. Das haben sie jetzt getan mit Griechenland. Und dafür haben sie die Gründe aus ihrer Beurteilung überhaupt der Erfolgsaussichten ihrer Spekulationsmasse entnommen. Und von dem Standpunkt aus fallen sie über ihre Kreditkunden her und bewerten sie vergleichend, wie sie eigentlich dafür gerade stehen können, was die Finanzkapitalisten in ihren Vermögensbeständen für ganz schön prekär große Positionen halten. Und von dem Standpunkt aus stellen die dann schon das fest, was auch dir klar ist. Aber jetzt stellen sie es fest, von dem Standpunkt aus. So geht das Verhältnis. Und da liegt bei dir ein bisschen der nicht richtige Gedanke, dass du dir die Sache so vorstellst, ja, bei der 10. Aldi-Filiale und bei dem
15. zugemachten Olivenjob in Athen. Da ist Schluss mit lustig bei der Deutschen Bank.
Nee.
Das hat sie finanziert.
Ich will mal noch einen ideologiekritischen Satz zu dem Befund sagen, Griechenland ist überschuldet. Es ist doch merkwürdig. Das ist doch das habe ich ja versucht zu erläutern in dem ersten Punkt, das ist doch ein zweiseitiges Verhältnis, das Geld verleihen. Der eine verleiht es, weil er mit dem Weggeben von dem Geld das Geld als Eigentum behält und damit einen Anspruch auf Vermehrung erwirbt. Das ist halt Kredit. Und der andere leiht sich das, weil er mehr Geld braucht, als er hat und verspricht sich von der Anwendung, in aller Regel jedenfalls beim Konsumenten ist es ein bisschen anders, verspricht sich von der Anwendung, von dem auch eine Vermehrung, aus der er dann die Zinsen an den Verleiher abdrücken kann. Bestenfalls könnte man ja sagen, wenn das überhaupt ein vernünftiges Urteil sein sollte, die einen haben dem einen zu viel geliehen und der andere hat dem anderen zu viel abgenommen. Wie kommt es eigentlich zustande, dass in diesem Verhältnis nie das Urteil fällt, die Banken haben zu viel Kredit vergeben an Griechenland und immer das Urteil, Griechenland ist überschuldet? Ich wollte mal darauf aufmerksam machen, dass das deswegen so ist, weil das Eigentum, das Urteil des Eigentums, Urteil mit Urteil meine ich jetzt nicht theoretisch, ne? Das praktische Urteil des Eigentums, das Jonas nochmal zitiert hat, was ich auch erläutert habe. Meine Schuldner, denen ich Kredit gegeben habe, sind dafür da, dass mein Kapital sich vermehrt. Wenn ich zu dem Urteil komme, dass sie das nicht können, dann gebe ich ihnen keinen mehr und dann sind die zahlungsunfähig. Dass das die Wahrheit dieses ökonomischen Verhältnisses ist. Dass es eben tatsächlich so ist, dass wenn das im Kapitalismus, dass wenn das Eigentum sein Recht nicht bekommt von demjenigen, dem das geliehen ist, derjenige, der da zu haften hat, der dafür verantwortlich gemacht wird, und zwar ganz praktisch, derjenige ist, der das nicht zurückzahlt, weil das Eigentum ja einen Rechtsanspruch hat und der bleibt bestehen, egal was mit dem Schuldner passiert. Und insofern ist die Tatsache, dass aus dem Sachverhalt das Finanzkapital hat in den letzten Jahren mit den Staatspapieren als Grundlage neue bombige Geschäfte gemacht, guckt sich jetzt seine Schuldner an und sagt, den haben wir ja so viel geliehen, das können die nicht und nimmer zurückzahlen. Keiner sagt, ihr habt ja wohl einen Arsch offen. Sondern alle sagen ja, das liegt daran, dass die sich zu viel geliehen haben. Das ist doch völlig unlogisch. Es ist für sich völlig unlogisch, auch wenn man über das ökonomische Verhältnis gar nicht weiß. Aber diese Unlogik hat einen harten ökonomischen Grund in dem Charakter des Verhältnisses, was da eingegangen wird zwischen Gläubiger und Schuldner. Und das Verhältnis ist eben keins, wo gesagt wird, naja gut, wenn es nichts war, dann zahle ich halt nichts zurück und das Leben geht weiter. Sondern wenn das Eigentum sein Recht nicht bekommt, und das wird im Moment gerade an Griechenland und den anderen Staaten durchexerziert, dann besteht das Eigentum darauf, und das hat auch das Recht dazu, dass der Schuldner sich dafür zurecht macht, dass er weiter zahlen kann. Und das kann man mal diesem Kreditverhältnis entnehmen in der Krise, das halte ich eigentlich für eine durchaus ihr zu entnehmende Einsicht in das Wesen der ökonomischen Verhältnisse, unter denen wir leben. Also wenn man sagt, das hat doch aber was zu tun, um diese läppische Formulierung zu benutzen, das hat doch was zu tun mit dem, wie Griechen dann ökonomisch dasteht, dann muss man sagen, ja in der Tat, das steht nämlich deswegen so da, das hat der Jonas gesagt, weil es vom Finanzkapital so viel Geld gekriegt hat. Deswegen steht es jetzt so da, wie es dasteht. Wenn wir dem nichts geliehen hätten, wären sie jetzt nicht überschuldet. Ja, super.
wollte nochmal dran an den Ausgangspunkt erinnern, der auch in das Wort ganz gerade hergefallen ist, ist das Urteil, es gibt zu viele Staatsschulden. Der Suche nach dem schwächsten Glied bei den Staatsschuldnern vorausgegangen ist.
So ist es.
Dass also das, der Ausgangspunkt war, ihr habt uns den Arsch gerettet. So und so viele Milliarden, wir sind beeindruckt. Aber ob das gut geht, also kaum sind die Banken gerettet worden, haben die sich doch umgedreht und gesagt, Moment mal, das soll sich lohnen, das ist doch bloß eine Bankenrettung ausgegeben worden. Milliarden zu viel unterwegs, das ist sicher. Bei wem sind sie denn zu viel? Und dann wird einfach geguckt, und zwar ohne Ansehen des Verwendungszwecks der Schulden.
Du musst aus deiner Darstellung einen Satz rausnehmen. Die Banken stehen nicht auf dem Standpunkt. Das sind ja bloß Schulden zu ihrer Rettung gewesen. Wenn sie auf dem Standpunkt ständen, es gibt zu viel Schulden, weil sie gerettet worden sind, dann müssten sie ja sagen, machen wir zu, bei uns ist nur Schwindel im Bild. Nein, die verbuchen ihre Rettungspapiere ja als ihr Vermögen und von dem Standpunkt ihres Vermögens gucken sie sich jetzt die an, deren Name auf diesen Papieren steht und sagen, können die das eigentlich decken? So, das ist die Reihenfolge bei denen.
Ich wollte auch was anderes raus, ich wollte jetzt zu der Diskussion oder dem Einwand sagen. Es ist, klar gucken die dann auf Griechenland und Griechenlands Misserfolge in der Konkurrenz. Mit der stumpfen Brille, bei wem sieht denn das Verhältnis von erwartbaren Einnahmen und Ausgaben wie aus? Ja klar, sagen wir, ja, da haben wir doch da einen Anhaltspunkt, den sie gegen Griechenland gelten. Aber das darf man nicht verwechseln mit dem Urteil, wegen der griechischen Konkurrenzniederlage platzt ihr Kredit. Das ist nicht das Verhältnis.
Ich fasse mal den letzten Punkt nochmal zusammen, weil ein Großteil von dem, was ich dazu noch erzählen wollte, wie das Ganze sich zur Krise fortentwickelt, ist jetzt eigentlich in der Diskussion schon gefallen. Das will ich nicht alles nochmal wiederholen. Ich will nochmal folgende Argumente festhalten, weil die eigentlich für den Fortgang und für die politische Betreuung von dem ganzen Zeug das Entscheidende sind. Wie gesagt, wenn das Kreditgewerbe anfängt, seinen eigenen Produkten zu misstrauen, anfängt die Frage praktisch aufzuwerfen, in Geschäftsentscheidungen praktisch werden zu lassen, rechtfertigt eigentlich der Vermögenstitel, den ich hier als Geschäftsgegenstand habe, den Preis, der da draufsteht. Dann ist das zwar nicht notwendigerweise so, hat aber durchaus immer die Möglichkeit enthalten, dass sich das zu dieser sogenannten Kettenreaktion entwickelt. Und das hat, wie gesagt, überhaupt nichts mit Herdentrieb oder Psychologie oder die sind alle verrückt geworden oder was weiß ich zu tun, sondern das liegt daran, dass sie mit ihren Entscheidungen selber nicht bloß ihren Schuldner kritisieren, sondern ihr eigenes bisheriges Geschäft, dass sie ihre eigenen Geschäftsartikel kaputt machen. Und dass, weil sie das tun, sie eine neue Lage in ihren eigenen Bilanzen herstellen, die sie nötigt oder auch angelegen sein lässt, das kann man jetzt erstmal ganz egal, kann erstmal ganz egal sein, einen neuen kritischen Blick auf neue Titel zu werfen. Und das ist das, was man gegenwärtig an den Märkten für europäische Staatsschuldtitel studieren kann. Das eigentlich, das könnte einem alles vollkommen egal sein, sollen sie auch machen mit ihren blöden Finanztiteln, was sie wollen. Kann es aber nicht, weil wenn das Finanzkapital sein eigenes Kapitalvermögen dezimiert, wenn es sein eigenes Kapitalvermögen kaputt macht, dann beschränkt es nicht nur sein Geschäftsvolumen und das seiner Partner, sondern dann beschränkt es auch seine Fähigkeit, überhaupt noch weiter Kreditgeschäfte zu machen. Und dann, wenn der Punkt erreicht ist, wenn auf diese Weise ein Vermögensverlust den nächsten nach sich zieht, dann landet es eben am Ende dabei, dass es dann eben die Banken nicht mehr nur deswegen verkaufen, weil sie befürchten, dass Papiere schlecht werden können, es damit herstellen, sondern es tun müssen, Vermögenswerte tun müssen, um selber zu zahlen. Und das ist dann der Punkt, der erreicht ist, wenn man in der Zeitung lesen darf, die Banken trauen sich wechselseitig nicht mehr. Sie beurteilen ihre eigenen Geschäftspartner, mit denen sie normalerweise, auf deren Kredit normalerweise ihr Tagesgeschäft beruht, trauen sich nur noch sehr bedingt, denen auch nur kurzfristig Geld zu überlassen, weil sie nicht wissen, auf wie viel inzwischen faulen Kredit die sitzen. Und das ist eine Wirkung, diese Wirkung, das ist eine, die kann die Politik nicht zulassen, kann sie deswegen nicht zulassen, weil damit mit diesem Schritt, dass die Kettenreaktion der Entwertung umschlägt in die Unfähigkeit der Banken weiter Kredit zu vergeben, das macht nicht einfach bloß das Geschäft mit diesen, in diesen höheren Etagen der Staatsschuldtitel kaputt, sondern das führt dann dazu, dass Banken pleite gehen können, und wenn Banken pleite gehen, ruinieren sie sehr viel mehr als bloß ihr eigenes Geschäft, dann ruinieren sie automatisch sämtliche Geschäfte, die an ihrem Kredit und an ihrem Geschäftsgang dranhängen. Und das ist offenbar, das muss man gar nicht beweisen, das ist offenbar das, was die politisch Mächtigen befürchten, wenn die sich auf den Standpunkt stellen, wir müssen auf jeden Fall mit einigen Billionen Euro dafür sorgen, dass eine tatsächliche Entwertung von Staatsschuldtiteln nicht so weit geht, dass tatsächlich das europäische Kreditsystem insgesamt in Gefahr gerät und da Banken krachen und Kredit insgesamt zum Erliegen kommt.